Insofern als Windkraft- und Photovoltaikanlagen zur Schonung der Ressourcen und zum Schutz des Klimas beitragen, stehen die sie finanzierenden Fondsgesellschaften zunächst in einem günstigeren Licht. Keineswegs abwegig also zu fragen, ob es in diesem Sektor nicht gerade deswegen auch dubiose Angebote gab.
Jetzt muss man auch ein bisschen in die Historie zurückgehen, auch auf die Erfahrung, die ich beim vorherigen Arbeitgeber durchaus gesammelt habe. Was Energiegenossenschaften angeht, ist im Grunde keine Energiegenossenschaft aufgrund eines schlechten Projektes bisher sozusagen in die Insolvenz geraten. Das muss man ganz deutlich sagen. Darüber hinaus gab es natürlich auch mal Dinge im Energiebereich, die nicht so sauber gelaufen sind, wo einzelne Windparks defizitär waren. Das hängt allerdings auch damit zusammen, dass in der Regel in den Jahren 2000 bis 2012 Anfang die Windgutachten tendenziell besser als die Wirklichkeit waren. Das hat man seitens der Institutionen, die diese Windgutachten durchführen, korrigiert über den sogenannten langjährigen Windindex. Den hat man nach unten korrigiert und somit sind seit etwa 2012 die Windgutachten tendenziell besser. Wo es durchaus kritischer war, war bei Biogasfonds, weil da hat man im Grunde oftmals das Blaue vom Himmel versprochen, hat allerdings ganz vergessen, dass zusätzlich gegenüber Wind- und Solaranlagen, wo die Substrate in Anführungszeichen, sprich der Wind und die Sonne, kostenlos sind, bei Biogasanlagen auch Substratpreise anfallen und sie haben keine Bindung der Preise auf beispielsweise 20 Jahre. Und dadurch ist im Einzelfall das ein oder andere Biogasprojekt gegen die Wand gefahren oder mit sehr heiklen Methoden. Das heißt, man hat neue Verfahren ausprobiert, die in den Fonds integriert. Oder man hat als ganz prominentes Beispiel in Mecklenburg-Vorpommern, Penkun, mehrere kleinere Biogasanlagen nebeneinander installiert und damals die Gesetzeslage war nicht ganz eindeutig seitens des Erneuerbaren Energiegesetzes. Man hat die später eigentlich als eine Großanlage aufgefasst und damit ist die Einspeisevergütung abgesenkt worden. Damit war das Ganze nicht mehr wirtschaftlich. Man hat es in einem langen Rechtsverfahren dann versucht, hier eine Sonderlösung zu finden. Das gab es, aber in der Regel waren das große Fonds. Also bei Energiegenossenschaften sind mir solche Projekte nicht bekannt. Das hat auch einen ganz einfachen Grund. Genossenschaften sind eher konservativ an der Stelle und bauen auf viel mehr Sicherheit. Und das ist bei Fonds, bei Energiefonds nicht unbedingt immer der Fall gewesen. Da ging es um reine Rendite und das ist mit allen Mitteln und Methoden versucht worden, herauszudrehen, herauszuquetschen. Und je höher natürlich die Rendite, die versprochen wird, desto höher ist auch das Risiko. Das ist oftmals dabei unter den Tisch gefallen.
Thomas Berg vom Genossenschaftsverband ist von dem jetzigen Entwurf zum Kapitalanlagengesetzbuch KGB wenig angetan. Trotz oder gerade seines Umfangs wegen fragt er, wie dieses Werk angewendet werden soll. Ein Katalog von Prüfungen wird das Auflegen von Fonds deutlich aufwendiger machen. Wenn eine neu gegründete Bürgerenergiegenossenschaft Gelder sammelt, um sie in Projekte anderer einzubringen, gelte besagter Prüfkatalog auch für sie.
In der Praxis würde sie dann als Fonds, Gesellschaft tätig werden und es müssten überprüft werden, wie sie sozusagen die Genossenschaftsanteile herausgibt, welche Anlageformen, wie die stattfinden und das kann im Einzelfall einen 5- bis 6-stelligen Betrag nach unserer Erkenntnis schon verursachen. Das heißt, das wäre für die Großzahl der Energiegenossenschaften im Grunde ein Todesurteil.
Oder, konstruktiv gewendet, für Genossenschaftsverbände ein Anlass, Energiegenossenschaften in Gründung noch eingehender zu beraten. Der Akzent muss auf dem Betreiben eigener Anlagen liegen. Auch ein Stück Transparenz im Hinblick auf den Zweck eines Fonds könnte durch die Änderungen im Kapitalanlagengesetzbuch verloren gehen. Denn im Energiesektor wurden häufig projektgebundene Fonds aufgelegt. Die Kapitalgeber wussten, welche Anlage mit dem Geld realisiert wird. Gerade aber Ein-Projektfonds könnten verschwinden, weil das Ministerium sie per se als risikoträchtig klassifiziert und einer Auflage unterwirft. Die Mindestbeteiligung an einem solchen Ein-Projektfonds muss 20.000 Euro und mehr betragen. ganz, als hafteten kleineren Projekten höhere Risiken an als den großen.
Ja, ich weiß nicht, was durch manche Köpfe hier gegangen ist, die solche Ideen entwickeln, aber man ist an dieser Stelle wohl davon ausgegangen, je höher die Anlage ist, also Geldanlage, desto mehr schaut man wohl auf die Sicherheit. Das war wohl der gedankliche Hintergrund. Allerdings muss man sagen, im energiegenossenschaftlichen Bereich sind die Beteiligungen an Energiegenossenschaften, wenn man pro Person die Genossenschaftsanteile addiert, liegen so im Durchschnitt nach unseren Erfahrungen zwischen 3.000 und 5.000 Euro. Das heißt, man würde auch aus der Sicht weit darunter liegen und man hat in der Bevölkerung eine breite Streuung. Was diese Einzelfälle mit 20.000 angeht, ist auch aus Sicht der Energiewende völlig abstrus, weil eine breite Basis erreicht man nicht mit möglichst hohen Beiträgen.